Geschichten mit Zukunft. Der Podcast zum Thema Leben und Arbeiten in Lübeck. Wir sprechen mit Entscheiderinnen, Kulturschaffenden, kreativen und innovativen Menschen und jeder Menge interessanter Persönlichkeiten aus Lübeck und zeigen die Vielfalt unserer Stadt. Moin und herzlich willkommen zu Geschichten mit Zukunft, der Podcast zum Thema Leben und Arbeiten in Lübeck. Ich bin Rachel Behringer und ich freue mich auf die heutige Folge und unseren heutigen Gast. Und das ist kein geringerer als der Bürgermeister von Lübeck, Jan Lindenau. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Gleich zu Anfang, weil es ja auch um unsere schöne Stadt hier heute gehen soll. Sie sind gebürtiger Lübecker und da würde mich interessieren, hat es Sie auch mal weggezogen aus Lübeck?
Also so richtig weggezogen nicht. Allerdings bin ich ständig unterwegs, um, ich sag mal, Inspiration und neue Anregungen zu kriegen. Und vielleicht liegt es daran, dass man von Lübeck häufig in die Welt fährt, um wieder zurückzukommen, dass es mich nie so richtig weggezogen hat.
Und was zeichnet für Sie Lübeck zum Leben aus?
Also Lübeck ist für mich erstmal eine Stadt, in der man auf geringer Fläche viel erleben kann. Sie eine ungeheure Vielfalt hat, nicht nur von der Kultur, sondern auch im Bereich der Forschung, Entwicklung, spannende Industriebetriebe. Also man hat hier wirklich einen Mix auch aus ganz vielen kulturellen Lebensformen. Und das, finde ich, macht die Stadt so vielfältig. Und es wird aus meiner Sicht hier nie langweilig, deswegen hat es mich auch noch nie weggezogen.
Und was würden Sie sagen, was Lübeck zum Beispiel für junge Familien attraktiv macht?
Na, wir haben eine sehr gute Kinderbetreuung. Das sehen die Lübecker manchmal nicht so. Aber jeder, der von außen kommt, sagt immer, boah, was ist denn hier los? Wir haben keine Probleme mit Wartelisten. Wir haben die Kinderbetreuung ab dem jüngsten Alter auch schon sehr früh gehabt. Wir haben sehr viele gute Bildungskonzepte auch. Also ich sage immer, es ist nicht nur die Kinderaufbewahrung, sondern hier hat jeder ein eigenes Profil. Wir haben eine ungeheuer viel Natur, wo man mit Kindern ganz viel machen kann. Nicht nur, dass der Strand in der Nähe ist, sondern wir haben eine der größten Wälder im Norddeutschland, die auch der Stadt gehören. Also auch das tolle Ausflugsziele. Ansonsten auch die Museumslandschaft bietet eine Menge, um einfach viel zu erfahren. Also unser Sohn ist jetzt 10 und uns ist es in den 10 Jahren mit unserem Sohn hier in der Stadt nie langweilig geworden.
Und wenn Sie so an Ihre Kindheit in Lübeck denken, haben Sie da so ein paar prägende Erlebnisse, die Sie mit Lübeck verbinden?
Naja, also ich bin mitten auf der Altstadtinsel groß geworden und bin auch die ersten 30 Jahre nicht von der Insel runtergekommen. Ja, ich sage immer, das ist mein Kiez. Also ich bin quasi, damals war es so, haben wir mal gesagt, im kleinen Istanbul groß geworden. Das war eine Straße, wo ganz viele türkische Geschäfte waren, Gemüseläden und so weiter. In meiner Klasse waren damals die Hälfte der Klasse waren Kinder aus der Türkei. Das hat mich schon immer sehr geprägt, weil es schon immer dazu geführt hat, dass man sich mit anderen Kulturen und anderen Menschen auseinandergesetzt hat. Das hat sich heute zwar nicht mehr so manifestiert in einzelnen Straßenzügen, aber die gesamte Stadt lebt diese Vielfalt und das macht es für mich immer spannend.
War das die Hundestraße, oder?
Genau, ich bin in der Hundestraße groß geworden und die Douglas-Leber-Straße war dann immer Klein-Istanbul.
Und haben Sie so ein Erlebnis, wenn Sie an Ihre Kindheit denken und Lübeck, gibt es da so eins, was sich Ihnen so eingebrannt hat, was Sie so direkt im Kopf haben?
Ja, ist schon fast ein Klischee, aber es gehört einfach dazu. In dem damaligen Alter war es so, man ging mit dem Kindergarten oder der Grundschulklasse ins Holzentor und im Holzentor oben stand immer die Streckbank aus dem Mittelalter, wo also die Menschen damals, wenn sie nicht so richtig wollten, dann eingespannt wurden und dann in die Länge gezogen. Und das war für uns damals immer prägend, weil alle immer sagten, oh mein Gott, was ist das denn in dem Holzentor? Wir gruselten uns alle, aber jeder wollte die Streckbank sehen. Und das ist bis heute, wenn ich so mit Klassenkameraden oder so rede, wir kommen immer wieder auf das Thema die Streckbank im Holzentor.
Okay. Und jetzt habe ich gerade noch gedacht, gab es irgend zum Beispiel eine Süßigkeit oder so, die es in Lübeck früher gab, die es heute nicht mehr gibt?
Ja, Eisenbahnschienen. Eisenbahnschienen gab es in der Glockengießer Straße, bei der Bäckerei Rieck, glaube ich, hieß sie. Das war eine Art Kuchengebäck mit Salmiakgeist. Und wenn man zu viel davon gegessen hatte, brauchte man nächsten Tag nicht in die Schule.
Würden Sie die heute gerne mal nochmal essen?
Irgendwie schon, aber ich muss gestehen, ich habe mal danach gegoogelt, ich habe sie nie wieder gefunden. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen anders, glaube ich, Salmiakgeist heute nicht mehr so richtig in die Lebensmittel darf. Aber Das war damals in der Tat prägend. Heute ist da eine schöne, nachhaltige Bäckerei schon lange. Und da esse ich mal gerne die Nussecken.
Okay, aber dann müssten die Eisenbahnschienen vielleicht mal noch auf die Agenda. So. Dann sind Sie seit 2018 Bürgermeister von Lübeck. Habe ich mich gefragt, war das schon immer ein Traum von Ihnen oder hat sich das einfach so über Ihren Werdegang und durch die Politik dann ergeben?
Also es gibt viele, die in der Stadt, wenn man behaupten, ich hätte das immer schon gesagt, dass ich das werden will. Ich kann mich daran nicht erinnern, denn wirklich entschieden habe ich mich ungefähr ein Jahr, bevor der Wahltermin anstand. Aber in der Tat, ich habe davor ja schon fast 20 Jahre lang ehrenamtlich Kommunalpolitik gemacht. Ich war mit 15 schon im Jugendhilfeausschuss und war mit 16 dann der Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses und so ging das immer weiter. Irgendwann Finanzausschuss und ja, kommunalpolitisch habe ich fast alles durch und es gab dann eine Phase, wo ich mal Kultursenator wirklich werden wollte, worauf ich auch hingearbeitet habe. Das hat dann damals mit einer Einstimmenmehrheit nicht geklappt. Und danach hatte ich ehrlich gesagt mich wieder stärker meinem eigentlichen Beruf, den ich vorher ausgeübt habe, nämlich dem Beruf des Bankkaufmanns gewidmet. Und ja, dann kam so eine Entwicklungsphase, wo in der Tat mich viele nochmal angesprochen haben, gesagt haben, willst du nicht doch nochmal? Und natürlich, wenn man mal einmal so einen Rückschlag hatte, überlegt man sich das zweimal. Aber ich habe dann auch gesagt, das war der letzte Punkt, wo alle Bürger nochmal darüber abstimmen sollen, ob ich was machen kann. Und wenn die dann alle Nein gesagt hätten, dann wäre ich, glaube ich, auch zufrieden gewesen. Dann hätte ich so meinen Schlusspunkt gefunden. Aber nun hat die Mehrheit Ja gesagt und nun ist es. Und ich freue mich sehr darüber, weil die letzten 3 Jahre, die ich jetzt gemacht habe, ich habe noch keine Sekunde bereut.
Mhm, ah, das ist schön. Und erinnern Sie sich an den Moment, als Sie genau erfahren haben, dass Sie Bürgermeister werden, noch an Ihre Reaktion?
Ja, die war, also da war ich noch sehr verhalten. Also ich sag mal, überhaupt, das war die Nominierung, da war ich noch verhalten, weil auch die Nominierung in meiner Partei nicht so eindeutig war. Allerdings muss ich sagen, danach ging es dann doch relativ rasant und ich kann also an dem Abend, wo es dann klar war, nach der Stichwahl, also es gibt immer noch das Gerücht, dass ich die Fliesen im Rathaus kaputt gelaufen habe in der Zeit. Aber als das dann durch war und mir meine damaligen Unterstützer gesagt haben, du bist gewählt, es fehlte noch ein Wahlkreis, da habe ich gesagt, ihr spinnt. Und dann kam dieser letzte Wahlkreis noch dazu und dann war ich mir auch sicher, weil dann war es sehr eindeutig. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehen wir jetzt runter und dann ist es so. Und wenn man dann in den Börsensaal des Rathauses kommt, der Saal voll ist und selbst die, die vielleicht nicht gerade die großen politischen Freunde sind, einem dann gratulieren, dann ist das doch schon so ein Moment, wo man sich tierisch freut. Und ja, der Spaß des Abends, den habe ich irgendwie bis heute immer noch bei allen Themen, auch wenn es mal schwierig wird, immer wieder dabei, weil ich sage, es lohnt sich und es macht einfach Spaß zu sehen, dass man in dieser Rolle viel bewirken kann, viel verändern kann. Und das, was mich am meisten freut, ist, dass ich erlebe, dass in Lübeck viele Lust haben an Veränderungen und auch mitmachen bei neuen und innovativen Ansätzen. Und das macht eben Freude.
Mhm, da würde ich mich gleich fragen, was ist das Besondere und das, also was lieben Sie besonders an Ihrem Job? Sie haben es gerade schon so ein bisschen angedeutet, aber können Sie es noch ein bisschen konkreter machen?
Also es ist in der Tat das Gestalten und auch die Möglichkeit, und das war übrigens auch einer der Punkte, warum ich mich am Ende entschieden habe, doch zu kandidieren. Wenn man lange Zeit Anträge schreibt in der Bürgerschaft und sie dann beschließt und Mehrheiten erringt und dann die Abarbeitung durch die Verwaltung vielleicht nicht so ist, wie man sich das vorgestellt hat, dann wird das irgendwann anstrengend. Und das war der Grund, dass ich gesagt habe, ich wechsle die Seite, weil ich glaube, das Abarbeiten kann man anders machen. Und deswegen ist es eben das Gestalten und auch die Erkenntnis, dass die Rolle des Bürgermeisters schon auch die Möglichkeit eröffnet, nicht für alles eine Abstimmung zu brauchen, sondern auch mal zu sagen, Leute, wir machen das jetzt so. Und dann passiert tatsächlich was. Also die Zeit, um Dinge anzuschieben, um etwas zu bewegen, hat sich deutlich verkürzt im Vergleich zum politischen Tagesgeschäft. Und darüber hinaus muss ich sagen, das Einzige, was mich bis heute nach wie vor beschäftigt, ist die Tatsache, dass immer eine gewisse Ehrfurcht vor dem Amt des Bürgermeisters da ist. Also ich kann damit gar nicht um, wenn Leute sagen, da sitzt im Rathaus der Bürgermeister, da können wir jetzt nicht reingehen. Da wundere ich mich immer, das kann ich bis heute nicht verstehen, weil ich einfach sage, letztendlich, ja, es ist ein Amt, aber die Person und der Mensch dahinter ist wie jeder andere auch. Und ich versuche immer so ein bisschen diese Ehrfurcht vor dem Amt so ein bisschen wegzukriegen, weil ich sage, am Ende ist der Bürgermeister auch Bürger und ich finde immer, er sollte mehr Bürger sein und weniger Meister.
Ja, und ich muss tatsächlich sagen, also ich treffe Sie jetzt zum ersten Mal so wirklich persönlich, aber Sie sind total präsent in der Stadt. Also man sieht Sie so oft einfach irgendwie in der Fußgängerzone. Sie sind einfach sehr, sehr bürgernah. Also Sie sind sehr präsent in der Stadt. Das finde ich total sympathisch. Ja.
ja, ich weiß, also ich verstehe eigentlich den Job so, weil, also ich kann keine Entscheidung treffen, wenn ich nicht vorher zumindest ein Gefühl dafür gekriegt habe, um was es geht. Und das kriege ich nicht am Schreibtisch. Und deswegen muss ich raus, muss mir angucken, was los ist. Auch da gibt es immer große Herausforderungen, weil auch da immer versucht wird, wenn dann der Bürgermeister kommt, irgendwie einen Rahmen zu schaffen, in dem immer alles gut ist. Und da muss man das Gefühl dafür entwickeln, dass eben nicht immer alles gut ist. Und das kriegt man nur mit, wenn man rausgeht und wenn man mit den Leuten spricht. Und wenn man das nicht macht, glaube ich, dann fehlt das Herzblut dafür, weil ein Bürgermeister sagt schon, der erste Teil des Namens ist sozusagen für die Bürger da. Und deswegen muss ich raus, sonst würde es mir unwohl gehen. Und so ist auch mein Tagesplan gestrickt. Ich habe mindestens immer in meinem Terminkalender einen Termin am Tag, wo ich rausgehe.
Ah ja, okay. Ah, da hätte mich nämlich jetzt gerade noch interessiert, wie sieht so ein Tag von Ihnen aus oder für Sie ein guter Tag? Wie würde der ablaufen so von morgens bis abends?
Also zwischen dem, was die Aufgabe ist und dem, was für mich ein guter Tag ist, sind ein bisschen Welten dazwischen, weil mein Tag würde, wenn er richtig gut läuft, erst um 10 beginnen, weil ich morgens immer gerne eigentlich ein bisschen entspannten Anlauf hätte. Aber das ist halt nicht Teil der Aufgabe. Ja. Also der Tag beginnt in der Regel zwischen 8 und 9. Und dann ist es ein richtig guter Tag, wenn der Tag mal so durchläuft, wie man ihn sich vorgenommen hat. Das ist nicht immer der Fall. In den letzten anderthalb Jahren ohnehin nicht, wo wir die Einflüsse von außen hatten, was das Coronavirus angeht. Aber so ein Tag, wo man sich einfach Dinge vornimmt, die man von morgens bis abends sauber abarbeiten kann, das wäre für mich ein guter Tag. Die spannenden Tage sind natürlich dann auch die Abwechslung, wenn es dann mal nicht so kommt. Aber es ist natürlich dann anstrengender, weil vorbereitet ist immer besser als spontan. Und von daher, also ein richtig guter Tag ist, wenn das Wetter gut ist, der Tag so läuft wie geplant und am Ende man sagen kann, alles, was man sich vorgenommen hat, hat man geschafft.
Und wie schalten Sie, können Sie überhaupt abschalten nach so einem Tag? Oder haben Sie dann einen Lieblingsort und dann geht das auch überhaupt, weil Sie ja dann doch bekannt sind? Können Sie sich hier überhaupt auch mal so zurückziehen zum Abschalten?
Ja, also das geht schon, muss man sagen, ich habe da bin ich auch sehr froh drüber, eine Gabe. Ich kann in dem Moment, wo Zeit ist, sofort schlafen und ich kann auch einfach, wenn ich aus dem Rathaus rausgehe und die Tür hinter mir lasse, dann ist auch Schluss. Ich gehe ganz häufig dann auch zu Fuß nach Hause. Das heißt, sozusagen, ich gehe dann am Holzentor vorbei. Das ist dann immer nochmal so ein Gefühl wie, du gehst jetzt wirklich sozusagen in deiner Stadt an dem wichtigsten Ort oder dem Wahrzeichen vorbei und danach bist du dann kurz danach zu Hause. Das war auch für mich so ein Lebensgefühl. Dadurch, dass ich 30 Jahre in der Altstadt gewohnt habe, konnte ich mich schwer trennen, kurz vor die Altstadt zu ziehen. Aber da hat sich meine Frau durchgesetzt, als unser Sohn auf die Welt kam. Sie hat gesagt, ein bisschen Garten hinterm Haus muss sein. Und das war in der Altstadt nicht so einfach zu organisieren. Und dann haben wir gesagt, okay, aber es musste fußläufig bleiben. Und dieser Fußweg, der ist mir auch wichtig. Den mache ich manchmal morgens, wenn es passt, aber eben auch abends, gerade jetzt auch in den Sommermonaten, gehe ich gerne mal die Viertelstunde, 20 Minuten zu Fuß. Ja, man trifft ganz viele Menschen und einige freuen sich und andere nicht, wenn man sich trifft. Das ist so, aber das ist auch Teil der Aufgabe und das ist auch sozusagen, das weiß man vorher, wenn man so ein Amt annimmt und das ist nichts, was mich belastet, sondern dann gehe ich da einfach. Und so ähnlich, wie Sie es auch gesagt haben, viele wundern sich immer, dass ich dann da gehe oder dass ich mal mit dem Bus fahre. Ich fahre übrigens auch viel Bus. Und das können sich viele mal gar nicht vorstellen, weil alle glauben, da kommt ein Dienstwagen und so weiter und so fort. Den habe ich zwar, aber den nutze ich so selten, weil ich eben einfach sage, ich muss auch sehen, was in der Stadt los ist. Und ich würde im Dienstwagen nicht sehen, wenn im Bus irgendwas schief läuft oder wenn eben auf dem Weg dahin irgendwie jemand einen ansprechen würde. Das funktioniert nicht. Und deswegen nutze ich den Dienstwagen eigentlich nur, wenn es weiter weg geht.
Und wenn Sie jetzt einen freien Tag haben, einen schönen sonnigen Tag, würden Sie da, was empfehlen Sie da in Lübeck oder was machen Sie besonders gerne in Lübeck?
Also ich gehe sehr gerne um die Altstadtinsel. Das mache ich auch immer mal zwischendurch, wenn ich irgendwie zwischen zwei Terminen bin, dass ich die Wegstrecken entlang des Kanals sozusagen um die Altstadt herum nutze. Und wenn ich dann mal ein bisschen weiter wegfahre, ist natürlich der Strand in Travemünde ganz schön. Ich muss sagen, mittlerweile habe ich eher den Prival lieben gelernt, weil es da noch deutlich mehr unberührte Natur gibt und man da nach wie vor auch nicht überall jemanden trifft. Und was mir auch mal besonders gefällt, ist letztendlich der Wald, der ganz viele Möglichkeiten hat, weil man da eben auch wirklich in Bereichen völlig alleine ist, bis hin zu der Tatsache, was ich gerade im letzten Sommer erlebt habe, dass man sich wirklich richtig verlaufen kann. Und zwar so weit, dass nicht mal mehr das Handy funktioniert und man mit der Ortung nicht mehr so klarkommt. Und das führte dann dazu, dass wir auch schon mal spontan in Mecklenburg-Vorpommern angekommen sind. Aber das sind dann die Momente, wo ich einfach sage, da merkt man, da hat man richtig abgeschaltet, wenn man einfach sagt, okay, wir gehen einfach Wald ein, Wald aus und plötzlich sind wir dann doch gar nicht mehr in Lübeck. Aber das sind doch die spannenden Momente, wenn man sich die Zeit dann nimmt.
Und also es regnet ja dann doch auch mal des Öfteren hier. Was kann man da Schönes machen?
Also ich persönlich finde die Stadt übrigens auch im Regen schön. Das sind nochmal völlig neue Einblicke. Aber letztendlich gibt es so viele Angebote, wenn ich mir die Museen angucke, was dort an Angeboten da ist, auch die Vielfalt der unterschiedlichen Angebote in den Museen. Wenn ich darüber hinaus dann mir auch angucke, was wir auch in Travemünde an überdachten Bereichen haben, wo man sagt, da kann ich trotzdem wunderbar im Restaurant sitzen, Fisch essen und dann auf den prasselnden Regen gucken. Da kommt man dem Fisch schon wieder näher, wenn man da sitzt. Also da gibt es wirklich viele Punkte und wie gesagt, und auch bei Regen ist eine Stadt schön. Ich freue mich immer, insbesondere wenn der Wechsel kommt, weil wenn man dann in die Kirchtürme guckt und plötzlich den Regenbogen sieht, dann sind das so Momente, wo ich immer sage, einfach nur schön.
Mhm. Oh, da würde mich auch noch interessieren, wir haben ja die 7 Kirchtürmchen. Haben Sie eine Kirche, die Sie besonders gerne mögen? Also alle sind wunderschön, das ist keine Frage, aber eine, in die Sie dann am ehesten zieht?
Naja, da bleibt fast nur eine Antwort, denn ich bin in der Marienkirche konfirmiert worden. Ich habe in der Marienkirche geheiratet und die Marienkirche ist die Rats- und Kaufmannskirche und jetzt als Bürgermeister habe ich da eine Bürgermeisterkapelle. Also da bleibt, glaube ich, nichts anderes übrig, als zu sagen, es ist die Marienkirche, wenngleich ich finde, das Gesamtensemble der 7 Türme einfach so stadtprägend ist. Und wenn man das im Sonnenuntergang betrachtet, wie es dann glitzert und funkelt, dann ist das einfach ein Blick, den kriegt man kein zweites Mal. Und deswegen, glaube ich, kann man an der Stelle auch nur sagen, eine Stadt ohne die 7 Türme kann ich mir gar nicht vorstellen. Und dass man dann mittendrin eine hat, wo man eben viel Verbindung zu hat, das ist dann, glaube ich, ein ganz wichtiger Bezugspunkt auch. Wenngleich, und das ist eben auch schön, wir ja auch in den gesamten Stadtteilen überall noch wirklich funktionierende Kirchengemeinden haben und von daher die Stadt eigentlich mit ganz vielen Kirchtürmen geprägt ist. Und das gehört schon zu Lübeck. Und diese Kompaktheit auf der Altstadtinsel mit den 5 großen Kirchen und 7 Türmen, das ist schon ein bisschen Heimatgefühl.
Mhm, mhm. Und ich finde es auch so schön, dass man eigentlich, egal wo man hinguckt, man sieht immer eigentlich irgendwo ein Türmchen.
Ja, und es gibt auch einen Blickwinkel auf die Altstadtinsel, da denkt man, eine Kirche hat 3 Türme.
Ja, stimmt, genau. Dann waren wir vorhin bei der Gastro kurz. Haben Sie ein Lieblingsrestaurant?
Oh, solche Fragen sind ja für den Bürgermeister gefährlich. Beim nächsten Mal werde ich ja schief angeguckt, wenn ich dann woanders hingehe. Ich sage das mal an der Stelle so, ich finde, wir haben es mittlerweile in dieser Stadt sehr schön geschafft, auch im historischen Umfeld moderne Restaurants zu haben. Das mache ich nicht nur sozusagen am Umfeld fest, sondern auch an dem Menü oder dem Essen, was angeboten wird. Wenn ich mir sozusagen die historische Schiffergesellschaft angucke, die sehr moderne Gerichte und neue Interpretationen auf den Tisch bringt, oder auch wenn ich mir das Restaurant Newport angucke, wo es sozusagen immer halt Speicher eine ganz neue und moderne Einrichtung gibt, dann sieht man, dass es hier viel Entwicklung gibt. Aber auch ganz viele kleine Lokale und Restaurants, wo man auch draußen sitzen kann, wenn ich mir die Fleischhauerstraße oder die Hückstraße angucke, was dort mittlerweile an besonderer Gastronomie da ist. Auch Einzelunternehmer, die in ganz besonderer Weise beispielsweise Konditoreien. Ich denke da an Uta zum Beispiel, wo ich immer sage, da esse ich am liebsten die Lübecker Nusstorte, weil sie eben nicht einfach nur ein dreieckiges Tortenstück ist, sondern in dem Fall wirklich eine runde Halbkugel, mit die dann trotzdem schmeckt wie Lübecker Nusstorte, aber eben einfach doch anders ist. Und genau solche Dinge machen Spaß und da freue ich mich immer drüber, dass wir hier in Lübeck auch so viele kleine Einzelunternehmer haben, die eben einfach sagen, wir machen da was draus, wir machen Kaffee, wir machen Fairtrade-Kaffee auf, wir backen selbst, wir kreieren selbst und davon haben wir so eine Vielfalt. Man kann, wenn man will, hier ganz schnell zunehmen.
Ja. Ich habe tatsächlich sie auch schon mal, ich glaube sogar ein paar Mal mit so einem Niederecker-Tütchen in der Fleischhauerstraße gesehen. Liegt es daran, dass Sie gerne Marzipan essen oder dass Sie es auch gerne verschenken? Oder beides?
Ja, sowohl als auch, wobei ich gestehen muss, bei Niederegger kaufe ich am liebsten die Desserts, die es frisch aus dem Tresen gibt. Die sind zwar auch sehr süß und machen auch dicke Hüften, aber die kann man durchaus ab und zu vertragen. Und ja, da muss man einfach rein. Also Marzipan esse ich auch gern, aber wie gesagt, das dann Handgemachte vor Ort ist auch immer ganz spannend.
Mhm, na klar. Was sind aus Ihrer Sicht die spannendsten Entwicklungen in der Stadt, um das Thema mal noch zu wechseln?
Also aktuell finde ich sehr spannend, dass wir, obwohl wir in vielen Bereichen eine positive Entwicklung haben, dass wir doch einen Umbruch spüren und den wir auch aktiv gestalten. In der Form, dass man nicht sagt, wir könnten uns ja ausruhen und sagen, der Tourismus läuft hervorragend, auch in schwierigen Zeiten läuft er gut. Wir haben gute wirtschaftliche Entwicklung, die Arbeitslosigkeit ist die niedrigste in Schleswig-Holstein. Da könnte man ja sagen, okay, eigentlich ist alles super und ich könnte ja sozusagen die Hauptaufgabe eines Bürgermeisters ordentlich verwalten. Das Spannende ist, es gibt so viele Zukunftsthemen, die wir anpacken, wo viele dabei sind, die gerne mitmachen wollen. Und das macht richtig Freude, dass wir hier eben neben dem Guten, was da ist, sozusagen noch mehr auch auf die Zukunft gerichtet schauen. Und da sind so die großen Themenfelder. Eins, was ich zu meinem Amtsbeginn auch angeschoben habe, ist überhaupt die Frage der Digitalisierung. Klingt heute schon fast überall ein bisschen abgedroschen, weil jeder darüber redet. Aber das Spannende ist eben, was macht man daraus? Also für einige ist Digitalisierung einfach nur Glasfaserausbau. Wir sehen das als echte Stadtentwicklungsaufgabe. Und das macht es spannend, weil wir dann auch vor Ort mit Akteuren einfach konkret gucken können, wie entwickeln wir diese Dinge neu, mit den Hochschulen vor Ort zusammen zu kooperieren, eine kommunale Stadtwerke plötzlich nicht nur Gas und Strom verkaufen zu lassen, sondern eben auch Datenleitung der Zukunft, konkrete Projekte auch anzuschieben. Wir haben jetzt gerade ein bundesweit beachtetes Projekt zum Thema Klimamessung in Schulen, was wir mit einem eigenen Funknetz über der Stadt entwickelt haben, einem LoRaWAN-Netz, was noch nicht überall wirklich zum Standard gehört. In Lübeck ist das so, was ganz viele Möglichkeiten auch der Verkehrssteuerung mit sich bringt. Also all diese konkreten Anwendungsbereiche zu entwickeln, das ist schon etwas, was richtig Spaß macht. Und das merken wir eben auch, weil viele bereit sind mitzumachen. Wenn wir hier einen Hackathon in Lübeck machen, dann ist eher die Frage, wen lehnen wir ab, als die Frage, wer macht mit. Und das zeigt eben, dass da ganz viel Know-how dahinter steckt, bis hin auch zur Start-up-Szene, die eben sagt, hier können wir uns entwickeln, wir haben hier Ansprechpartner. Woanders habe ich das eben nicht, weil ich kann nicht mal eben zur Stadtwerke gehen und sagen, macht ihr mit mir ein Digitalprojekt? Und die sagen jetzt heute, ist ja spannend zu sehen, lass mal gucken, können wir das nutzen, wie können wir damit weitergehen? Und das macht, glaube ich, Digitalisierung spannender als nur die Frage, gibt es Datenleitung oder Funknetze? Und das wird also hier viel breiter gedacht und das ist durchaus ein wichtiger Entwicklungspunkt. Und dann ist eine sehr große Offenheit da und das freut mich sehr zu der Frage, wie arbeiten und leben wir eigentlich nachhaltig? Da gibt es ganz die üblichen Diskussionen, die man überall hat, der Kampf zwischen Fahrrad und Auto. Aber eben auch die Frage, und auch das ist für uns eben spannend, zu sagen, wie kann ich wirklich nachhaltig leben? Das heißt, wir diskutieren darüber, wie können wir Gebäude umnutzen, wie können wir entsprechende Techniken anwenden, wie leben wir auch in der Frage der Nahversorgung möglichst nachhaltig. Was viele gar nicht wissen, ist, dass Lübeck zwar eine Stadt ist, aber trotzdem noch ländliche Bereiche hat, in denen nach wie vor noch viele Bauernhöfe sind. Und Lübeck ist eine der wenigen Städte, die sich aufgrund ihrer Bauernhofstruktur theoretisch komplett selbst versorgen könnte. Also wir könnten eigentlich alles, was es an Lebensmitteln im Anbau gibt, durchaus selbst organisieren und müssten faktisch gar nichts importieren und könnten trotzdem überleben. Nur keiner weiß es so richtig. Ja. Von daher, das sind so spannende Aspekte, wo ich sage, ne, wir haben deshalb als Stadt beispielsweise auch einen eigenen Naturschutzhof, wo diese Dinge dann auch für Kinder und Jugendliche erlebbar werden, um das weiterzutragen. Lübeck war die erste Fairtrade-Stadt in Schleswig-Holstein, was wir bis heute auch pflegen, bis hin in die Verwaltung, was die Beschaffung von Büromaterial angeht oder auch von Arbeitskleidung, wo wir auf Nachhaltigkeit achten, in der Ausschreibung, aber eben auch viele Geschäfte, die sich dahin bewegt haben. Und das sind so Zukunftsthemen, wo ich sage, da macht es richtig Spaß, weil man sehen kann, erstens, dass die Menschen mitmachen wollen und zweitens, dass man auch wirklich was bewegt, weil es, ich finde, immer eine Klimaschutzdebatte oder auch eine Nachhaltigkeitsdebatte sozusagen im großen Stil zu führen und zu sagen, die Welt muss gesünder, naturnaher werden, ist das eine, aber sich konkret vor Ort damit auseinanderzusetzen, zu sagen, da kann ich einen Schritt gehen und auch wenn es nur ein kleiner ist, das macht es spannend und das sind wichtige Zukunftsthemen neben den klassischen Themen, die jede Stadt hat, in der Frage der Wirtschaftsentwicklung, in der Frage, haben wir genug Fachkräfte und so weiter. Das sind Themen, die haben viele. Ich glaube, dass wir die eben vor dem Hintergrund der Besonderheiten der Stadt besser beantworten können. Da habe ich auch immer so den einen oder anderen neidischen Blick in Schleswig-Holstein bei meinen Amtskollegen, wenn ich immer sage, ja, ganz so schwierig ist es noch nicht. Also ich habe immer gut Menschen, die gerne und leben und arbeiten wollen in Lübeck. Aber wie gesagt, die wirklich spannenden Themen sind die, wo wir, glaube ich, echte Zukunftsentwicklung betreiben.
Und haben Sie ein Herzensprojekt, das Sie gerade so am meisten einnimmt und beschäftigt?
Ach, ich hab ein großes Herz, deswegen habe ich auch einige Herzensprojekte. Ja. Aber also ein ganz aktuelles Projekt ist für mich insbesondere der Wandel in der Altstadt und der Innenstadt, wo wir einen relativ großen Umbruch erleben, was den Einzelhandel angeht. Da ist es mir echt ein großes Anliegen, dass wir die Leerstände, die es jetzt gibt, unter anderem auch durch einen Teilwegzug von Karstadt Sports, dort wirklich spannende neue Dinge machen. Und eben nicht nur sagen, Einzelhandel ist das Einzige, was geht, sondern wirklich Neues zu denken. Und wir sind gerade dabei, aus einem alten Karstadt-Gebäude ein neues Mixed-Use-Konzept aufzustellen, wo wir Schulbildung, Universitäten und Start-ups in einem Haus mitten in zentraler Lage der Innenstadt etablieren wollen. Und da stecke ich im Moment ganz viel Energie rein, weil ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Ankerpunkt in der Stadt, der auch zeigt, dass in der Stadt mehr möglich ist als nur Wohnen, Leben und Arbeiten. Und das ist einer der Projekte. Ansonsten ist das Thema Digitalisierung für mich ein spannendes, weil das, wie gesagt, das Tagesgeschäft wirklich ja viele Dinge ermöglicht und wir eben auch viel testen und probieren können. Und der letzte Punkt ist für mich auch, und das nehme ich auch so ein bisschen als Projekt, deutlich zu machen, den Lübeckern auch deutlich zu machen, welche Vielfalt diese Stadt hat. Weil es ist immer ein Unterschied, ob man Gäste von außen hat, die mit staunenden Blicken durch die Stadt gehen oder mit offenen Mündern vor Dingen stehen, wo sie sagen, das habt ihr hier gemacht. Und der Lübecker sagt, oh, ja, ja, ist auch so ein Ding. Das ist so ein bisschen das typische Norddeutsche, aber wir erleben eben auch, dass die Menschen wieder ihre Stadt mehr erleben. Gerade jetzt im Sommer haben wir ein schönes Projekt gemacht, wo wir einfach die Stadt begrünt haben mit Pop-up-Grünflächen und man sieht plötzlich, dass Plätze belebt werden, wo selbst der Lübecker nicht mehr hingegangen ist und jetzt plötzlich sich Menschen am Wochenende und auch in der Woche da treffen, sich austauschen, plötzlich Musik entsteht und man mitten im Grünen sitzt, wo eigentlich man drumherum nur Backsteine hat. Das sind alles so schöne Projekte und da bin ich immer gerne dabei.
Und dann sagen Sie ja zum Beispiel auch, dass Kultur ein menschliches Grundbedürfnis ist. Was ich als Schauspielerin natürlich großartig finde. Und dazu sieht man sie auch wirklich immer wieder im Theater, was ich auch toll finde. Sie sind da sehr präsent oder haben jetzt auch gerade dann die erste Premiere Day and Night, war es, Night and Day, haben sie angeschaut. Und ich erinnere mich auch noch daran, dass ich habe 2019 diesen Jürgen Fehling-Preis gewonnen. Da sehe ich sie auch noch, da saßen sie oben im Rang und haben noch gewunken. Also das ist wirklich ganz, ganz großartig, dass sie da so präsent im Theater sind.
Ja, Kultur ist, glaube ich, etwas, was man nicht unterschätzen darf. Und wir haben in Lübeck davon sehr viel. Und letztendlich ist Lübeck nicht umsonst, auch von außen betrachtet, ganz bescheiden und sagt, Lübeck ist schon die Kulturhauptstadt des Nordens. Wir haben neben den Theatern, wir haben die höchste Museumsdichte pro Einwohner in Deutschland. Das heißt auch da eine Vielfalt im Theater selber. Ja, wir haben ja auch Diskussionen gehabt über die Frage, muss eine Stadt wie Lübeck sich ein Theater leisten? Die Frage stellt sich für mich nicht. Ich habe immer gesagt, eine Stadt ohne Stadttheater muss ich nicht mehr Stadt nennen, sondern Dorf. Und das gehört dazu. Natürlich sind das Herausforderungen, sowas kostet Geld. Aber wenn man sich an die Entstehung Deutschlands und die Frage von großen kulturellen Schaffen erinnert, dann sind wir dafür weltweit berühmt. Und jeder, der von außen auf eine Stadt guckt und sagt, wie könnt ihr eine Debatte darüber führen, ob ihr das Budenburghaus saniert oder nicht saniert, wo alle aus der Welt drauf gucken und sagen, Thomas Mann ist mit Lübeck verbunden, dann führen wir hier manchmal kleingeistige Diskussionen. Ich freue mich immer, dass es gelingt, eben die großen kulturellen Projekte trotzdem immer zu sichern, sie weiterzuentwickeln. Das Theater gehört genauso dazu. Und da zeigt sich eben auch, dass man auch Diskurse in der Stadt durch so etwas anstoßen kann. Also ob es die inhaltlichen thematischen Inszenierungen sind oder ob es überhaupt nur die Inszenierung, das Bühnenbild an sich ist. Man kann ja über vieles diskutieren. Und da ist das Theater Lübeck auch eins, wie ich finde, was eben genau solche Impulse auch setzt und auch bewusst mal aneckt. Weil das ist für mich auch immer das Spannende. Kulturelle Themen dürfen nicht absolut nur im Mainstream liegen, weil dann entsteht der Diskurs nicht. Und Diskurs ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges, dass man sich darüber austauscht, dass man unterschiedliche Meinungen hat, dass man aber am Ende eben darüber auch zusammenfindet und eben initiiert und Projekte anschiebt. Und das geht, glaube ich, ohne Kultur nicht. Also wenn jemand glaubt, dass sozusagen eine Stadt gut auch klarkommen kann ohne ein Stadttheater und ohne die kleinen vielen Theater, die wir in der Stadt auch haben, damit also auch unterschiedliche Angebote haben, ich glaube, der irrt auf Dauer und der wird auch feststellen, dass eine Gesellschaft dadurch deutlich ärmer wird und bis hin zu der Frage, dass ich fest davon überzeugt bin, dass ohne ein aktives kulturelles Leben wir, glaube ich, auch viel schneller wieder in Nationalisierungsdebatten kommen oder bis hin zu nationalistischen Diskussionen, die man, glaube ich, nur durch Kultur auch ernsthaft beantworten kann. Und deswegen freue ich mich zum Beispiel darüber, dass wir auch viele Projekte machen für Kinder und Jugendliche, ob es am Theater ist oder in den Museen, um Jugendliche auch an die Kultur heranzuführen und ihnen zu zeigen, dass es mehr gibt als Online-Gaming und Chats und sonstige Themen.
Gibt es einen Theaterabend, an den Sie besonders gerne noch denken?
Ja, den gibt es, weil da kam für mich alles zusammen. Nicht nur meine politische Überzeugung, sondern auch sozusagen der Bezug zu Lübeck und dann am Ende eben auch ein wirklich in Lübeck inszeniertes Stück. Das war zum 100. Geburtstag von Willy Brandt, das Theaterstück zu Willy Brandt. Letztendlich nicht nur, weil er in Lübeck geboren ist, sondern wie gesagt, weil es eben einfach, da kam alles zusammen und es war dann am Ende auch noch so authentisch, dass man wirklich, ich habe Willy Brandt nur noch kurz erlebt, aber man hatte das Gefühl, er war wieder da. Und das ist ja dann auch lange in Lübeck gespielt worden, viele waren begeistert und das habe ich nach wie vor sehr in Erinnerung. Und das zeigt eben auch, dass an dem Theater mehr möglich ist, als nur zu sagen, wir holen uns Gastspiele, sondern hier wird wirklich selber auch inszeniert und das macht es eben auch spannend und das muss auch so sein, weil ansonsten wäre es auch kein echtes Stadttheater, wenn man sich die Produktion von außen holt, das kann man in jeder Stadthalle haben und da haben wir, glaube ich, mit unserem Jugendstiltheater auch noch ein echtes Juwel, was einfach gar nicht anders genutzt werden kann und eben auch zur Stadt gehört.
Absolut. Ich bin jetzt ja auch schon seit 5 Jahren dort aus Freiburg nach Lübeck gezogen und bin hier sehr, sehr glücklich am Theater und in der Stadt. Das nur nebenbei. Jetzt genau Corona, ein genau auch ein bisschen genau lästiges Thema. Und trotzdem können Sie so persönlich sagen, was sich durch Corona für Sie verändert hat? Oder haben Sie was mitgenommen in Ihren Alltag so im Nachgang?
Also es gibt 2 Dinge, die mir aufgefallen sind. Das eine ist, dass es für mich an den Wochenenden deutlich ruhiger geworden ist, weil eben einfach vieles, was ansonsten am Wochenende an Veranstaltungen stattfindet, nicht stattgefunden hat. Das ist etwas, wo ich ehrlich gesagt nochmal ein bisschen den inneren Ruhepunkt gefunden habe und mich gefragt habe, muss es eigentlich immer so sein, wie es immer war? Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, dass ich vorher den Eindruck hatte, dass wir in der Gesellschaft doch schon einige Schwierigkeiten hatten, solidarisch miteinander zu sein. Und das hat sich in der Pandemie aus meiner Sicht im Großen und Ganzen nochmal bestätigt, dass wenn es hart auf hart kommt, alle gut zusammenstehen. Und natürlich gibt es auch diejenigen, die ganz andere Auffassungen vertreten, aber sie haben eben nicht die Mehrheit. Und das, muss ich gestehen, ist für mich eine Erkenntnis aus dieser Pandemie, die, ich glaube, wir auch weitertragen müssen, dass wir deutlich machen müssen, es gibt nicht nur das Gegeneinander, sondern es gibt das Miteinander. Und man kann darüber reden und man kann darüber diskutieren. Es gibt nicht immer nur den einen richtigen Weg. Manchmal gibt es Situationen, wo man sich zusammenreißen muss und sagen muss, okay, ich kann das vielleicht gerade nicht akzeptieren, aber im Sinne aller ist das der einfachere Weg. Aber das war für mich eine der wesentlichen Erkenntnisse. Ich habe ehrlich gesagt befürchtet, dass die Gesellschaft schon deutlich weiter auseinander ist, als sie es in der Pandemie gezeigt hat. Und das hat mich ein bisschen beruhigt. Und das hat mich ehrlich gesagt auch angespornt, jetzt noch weiter diesen Weg zu gehen und zu sagen, lasst uns die Gemeinsamkeiten suchen, lasst uns zusammen die Gesellschaft entwickeln und lasst uns nicht spalten durch irgendwelche ewig gestrigen, sondern man sieht, wir können große Schwierigkeiten gut miteinander überwinden und wir haben sie gut überwunden bisher und wir können auch daraus lernen und gewisse Dinge neu machen, denn es hat ja auch Dinge neu gegeben, auch in der Kultur, weil wir gerade darüber sprachen, wo man sich einfach neue Ideen hat einfallen lassen, wie kann ich Kultur präsenter machen, auch wenn es gerade im Theater oder in der Musik- und Kongresshalle nicht geht. Und plötzlich haben wir in der Stadt ganz viele Open-Air-Veranstaltungen gehabt im kleineren Rahmen. Die Aktion Kulturfunken, wo wir wahrscheinlich sonst nie dazu gekommen wären, eine solche Aktivität zu starten. Also das sind schon alles Dinge, wo ich sage, wir können auch gestärkt und mit neuen Ideen aus einer Pandemie hervorgehen, bei allen Schwierigkeiten, die sie mit sich gebracht hat. Aber ich finde, mal an Schwierigkeiten wächst man und wenn man sie dann noch gestaltet, dann hat man alles richtig gemacht.
Absolut. Ja, genau, das wären schon Herausforderungen, über die wir gesprochen haben. Aber sehen Sie da noch weitere große Herausforderungen, vor denen Lübeck jetzt im Moment steht?
Ich bin nicht der Typ, der überall sozusagen Herausforderungen oder ich sag mal, das ist ja eher das angenehme Wort für Probleme, sieht, sondern ich sage immer, wenn sie da sind, müssen sie angehen. Mhm. Und deshalb, ja, natürlich hat auch eine Stadt wie Lübeck ihre Herausforderungen, aber was soll ich jetzt darüber philosophieren, ob es gut ist, dass wir unsere Schulden abbauen oder ähnliches mehr? Natürlich müssen wir das tun und das tun wir auch. Aber ich finde, man muss nicht die Dinge in den Fokus stellen, die eine Herausforderung darstellen, sondern muss sie angehen, wenn sie dann diese Dimension haben, dass sie erledigt werden müssen. Ich glaube, man kann auch mit einigen Problemen durchaus leben und auch gut leben, wenn man sie sich sozusagen nicht als dauerhaftes Thema zu eigen macht. Und wie gesagt, ich finde, Probleme und Herausforderungen sind dafür da, sie anzugehen. Und ich habe festgestellt, wenn man sie angeht, meistens finden sich ganz schnell Lösungsmöglichkeiten, auch bei schwierigen Themen. Entscheidend ist, dass man dabei immer im Fokus behält, dass man die Probleme im Sinne der Menschen lösen will und nicht nur des Problems wegen. Und manchmal neigt der ein oder andere dazu, eher das Problem in den Fokus zu stellen und sich nicht mehr zu bewegen. Das, glaube ich, ist der schlechteste Zeitpunkt.
So zum Ende hin, was, wenn Sie Lübeck ein Kompliment machen würden, was könnte man da sagen?
Also, wenn ich bedenke, was wir in der Stadt alles für Diskussionen haben und wer mit wem sich wie austauscht, dann muss ich Lübeck wirklich sagen an dieser Stelle, hervorragend, dass du es weit über 875 Jahre geschafft hast, so schön dich weiterzuentwickeln. Und immer wieder auch genug Raum und Luft gegeben hast für Neues. Und das zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durch die Geschichte der Stadt. Die Stadt wäre heute nicht so, wenn nicht zur Hansezeit schon Menschen da gewesen wären mit Innovationsgeist und mit internationalem Anspruch. Und das zieht sich bis heute durch. Wir wären nicht so eine offene Stadt, wenn wir nicht auch heute noch bereit wären, Menschen von außen aufzunehmen, wenn wir nicht bereit wären, Neues zu erleben, kulturelle Aktivitäten von außen in die Stadt zu holen, wenn wir nicht bereit wären, auch neue Modellprojekte anzugehen, wo man einfach mal sagt, wir machen Dinge, die sind beispielgebend, dass sogar Menschen aus China kommen, um sich bei uns erklären zu lassen, wie man einen Wald bewirtschaftet zum Beispiel. Und das sind alles so Dinge, wo ich sage, das ist ein echtes Kompliment, dass man das über so viele Jahre geschafft hat und wir uns heute immer noch darüber freuen können, dass es die Stadt so gibt, wie sie da ist.
Absolut. Und Lübeck in drei Worten beschreiben?
Manchmal sperrig, wunderschön und echte Heimat.
Oh, ja, das klingt sehr gut. Das klingt sehr gut. Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass Sie gesagt hatten, ich bin mit Leib und Seele Lübecker und ich glaube fest daran, dass diese Stadt es verdient hat, sich für sie einzusetzen in ihrer Bewerbung. Und da würde mich noch zum Schluss interessieren, was Sie Lübeck für die Zukunft wünschen würden.
Dass sie genauso offen und bereitwillig Neues aufnimmt, wie sie es immer mal wieder bewiesen hat. Und dass wir irgendwann dazu kommen, dass man echt der Lübecker nicht erst in der dritten Generation ist.
Sehr schön. Dann sind wir schon am Ende unserer heutigen Folge Geschichten mit Zukunft. Vielen herzlichen Dank, Herr Lindenau, dass Sie da waren.
Ja, ich danke Ihnen.
Und zum Schluss noch zu allerletzt, haben Sie noch eine Frage, die Sie an den nächsten Gast oder die nächste Gästin geben würden?
Ja, ich würde die Frage stellen wollen, wie die Person Lübeck in 20 Jahren sehen würde.
Oh ja, das ist spannend. Wunderbar, das gehen wir so weiter.
Okay, danke.
Das war Geschichten mit Zukunft, ein Podcast der Wirtschaftsförderung Lübeck.